Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, danke für die Einladung. Wie die meisten wissen, bin ich ja seit den 70er Jahren in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv. Also von Zwentendorf über Hainburg, Studierendenbewegung gegen Schwarz-Blau. Aber immer eher auf einem radikalen Flügel. Ein Produkt von dieser Aktivität sind meine Bücher über soziale Bewegungen, und wir bewegen uns doch von 1968 bis 2000 und dann die Fortsetzung danach bis 2011. Ich habe mich aber immer theoretisch beschäftigt, schon in den 70er Jahren, alles Mögliche gelesen und immer versucht, das Zusammenbringen, das Theoretische und den Aktivismus. Außerdem bin ich dann ab 2000 in der Zeitschrift Grundrisse, linke Theorie für Debatte. Jetzt gibt es es nicht mehr, jetzt haben wir aufgehört. Aber das ist immer linksradikale Zeitung, die keine Strömungszeitung ist. Also es sind verschiedene Positionen drinnen. Und das passt ein bisschen zu dem, was ich als Diskussion in diesem Buch mache. Ich tue verschiedene Strömungen beschreiben, die teilweise zusammenpassen und teilweise nicht. Und das passt halt auch mit den politischen Diskussionen, die ich immer geführt habe. Einige Leute sagen ja, autonome Theorie gibt es nicht. Ich sage eher umgekehrt, so eine autonome Theorie gibt es wirklich nicht. Aber es gibt viele Theorien oder Theoriestränge, die diskutiert werden. Meine persönliche Sichtweise, also ich tue dann verschiedene Strömungen diskutieren aus meinem Blickwinkel, der sympathisierend ist. Das ist der sogenannte Postoperaismus, wo ich eben auch mit Martin Birkner, mit Birks gemeinsam ein Einführungsbuch geschrieben habe. Operaismus ist benannt nach Operare oder Operaio im Italienischen. Und ist entstanden aus dissidente marxistische Theorie. Der übliche Marxismus sagt, dass die Innovationen im Kapitalismus durch die Eigendynamik des Kapitals passieren. Weil es eine Konkurrenz gibt, werden die Modernisierungen durchgeführt. Die These des Operaismus war, dass es die Klassenkämpfe sind, die Innovationen im Kapitalismus provozieren. Und zwar, wenn Arbeiterinnen hohe Löhne erkämpfen, dann die Unternehmerinnen die Arbeitskräfte umstrukturieren, Maschinen einsetzen, also machen die Neuerungen eigentlich als Druck auf die Arbeiterbewegungen und auf die Arbeiterkämpfe. Das war halt ein bisschen männlich orientiert, und inzwischen hat es ja die breiten Bewegungen, Feminismus, Ökologie, Schwulen-Lesben-Bewegung, Transgender-Bewegung gehen, also viel mehr aus die Arbeiterinnenklasse. Und darum Postoperaismus, wo die Grundthese auch so ist, dass es die Bewegungen sind, die Entwicklung bewirken. Also zum Beispiel die Schwulenbewegung oder Schwulen-Lesben- und Transgender-Bewegung hat bewirkt, einerseits, dass es so Toleranz dazu gibt, andererseits aber zu einer Kommerzialisierung geführt, gerade von der Schwulenbewegung. Also das ist jeweils positiv und negativ. Jetzt komme ich zur Methode, nach der ich das Buch schreibe. Also jedes Denken, jede Theorie, jede Diskussion ist abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also das ist einmal klar. Dann habe ich ja die These, dass die Gesellschaft und der Kapitalismus ändert von den Bewegungen her. Also ist auch meine Annahme, dass Theorien, Diskussionen auch abhängig sind von Bewegungen. Das heißt, es ist nicht absolut, es gibt natürlich andere Diskussionen, die auf Seiten der Herrschenden sind, aber dadurch, dass ich eine andere Position dazu habe, schaue ich mir die Theorien aus, die einen Zusammenhang zwischen sozialen Bewegungen und Theorie herstellen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte postkoloniale Diskussion, wo eben die Hautfarbe, der Rassismus jetzt da auf einer theoretischen Ebene auf die Unis diskutiert wird, ist eigentlich ein Produkt der antikolonialen Bewegung seit die 50er, 60er, 70er Jahre und auch des Antirassismus, aber auch die Bewegung der Flüchtlinge heute. Das gleiche gilt für die sogenannte Queer-Theorie, die hat einen Vorwurf. Da gibt es den Vorwurf, dass es nur akademisch ist, aber diese entstanden aus den Bewegungen. Und zwar in den USA, einerseits aus einer Selbstkritik des Feminismus, andererseits auch in einer Radikalisierung der Schwulenbewegung. Die queere Theorie nimmt an, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern sehr viele und auch für die Vielfalt eintritt und das auf die ganze Gesellschaft überträgt. Also wo dann auch insgesamt eine Identitätskritik dabei ist. Die referierten Theorien sind einerseits relativ geschlossene Systeme, das sind aber eher die in Frage stehe oder mit denen ich nicht so begeistert bin, während die Wertkritik, es sind zwei Theorien, Wertkritik und Antideutsche, ich komme dann später dazu, die ich als einzige nicht sympathisierend beschreibe, während alle anderen habe ich eine kritisch sympathisierende Position dazu. Und dann gibt es eher stringente Theorien, die sich in der Geschichte geändert haben, also die sich verändert haben, wie der Feminismus oder der Anarchismus, der jetzt andere Diskussionen führen als vor 30 Jahren. Und dann gibt es nur die Einzeldiskussionen, gerade in dem, was als autonome Szene gegolten hat, sind auch einfach gesellschaftliche Phänomene diskutiert worden, wie eben Queer-Theorie oder eben Antirassismus, was so vermeintlich Einzelprobleme sind oder Recht auf Staat, aber jeweils immer eine Beziehung zum ganzen System herstellen. Jetzt gehe ich kurz das Buch durch. Es fängt an mit den historischen Vorläuferinnen, also was sind Strömungen gewesen, auf die sich die Autonomen beziehen können. Und das sind einerseits ideologische, wie Anarchismus, Syndikalismus oder Rätekommunismus. Entscheidend dabei ist, es sind alle Strömungen, die auf die Selbstorganisation der Menschen ausgeworfen sind. Antiparlamentarismus meistens, anti-autoritäre Elemente gehabt haben. Also selbst der Rätekommunismus, der hat ja den russischen, den Parteikommunismus kritisiert, unter anderem, weil sie autoritär waren. Und dann auch die spontaneistischen Bewegungen. Die spontaneistischen Bewegungen, das ist sowas, es hat die Zeitschrift Radikal in den 80er Jahren in Deutschland gegeben und die hat eine Serie von diesen Vorläuferinnen der Autonomen gemacht, die haben es gegen das Vergessen genannt und die untersuchen dann Bewegungen, die sozusagen basisautonom sind. Also die eben Selbstorganisation von unten wollen und Autonomie von herrschenden Institutionen haben in der Geschichte. Und das sind dann die Bewegungen, die ja ich kurz beschreibe. Das ist einerseits die Arbeiterautonomie. Da gibt es das wichtige Buch von Karl-Heinz Roth und Angelika Ebbinghaus, das heißt die andere Arbeiterbewegung. Das sind jetzt Kämpfe, die jetzt gegen den Kapitalismus stattgefunden haben, teilweise auch gegen die Gewerkschaften und Parteien. Manchmal haben sie eine Repräsentation gefunden, weil ja nachosyndikalistische Gruppen waren oder eben linkskommunistische Gruppen, oder manchmal haben sie auch gar keine Repräsentation gefunden, sondern waren nur spontaneistische Kämpfe. Weil dieses Buch aber wieder sehr arbeiterinnenzentriert ist, habe ich das ergänzt um Kämpfe im Reproduktionsbereich. Also das heißt, einerseits in die Stadtviertel, das sind insbesondere Hungerrevolten, die es immer wieder gegeben hat, oder eben Unruhen in den Stadtvierteln, aber die Antworten der Sozialdemokratie darauf, wo eben soziale Forderungen erfüllt worden sind, die jetzt nicht unbedingt mit der Produktion in der Fabrik zu tun haben. Und ein wichtiger Vorläufer ist dann natürlich von der Grundidee 1968, entscheidend bei 1968 war, politisch was zu verändern und das eigene Leben ändern. Also das gehört für mich, hat für mich in der autonomen Szene immer dazugehört, dass man nicht nur politisch was macht, sondern auch an der Veränderung des eigenen Lebens arbeitet. Das haben Anarchistinnen gemacht, die 68er-Bewegung und die Autonomen auch wieder. Und wichtig als Vorläufer ist auch die autonome Organisation, wie sie um 68 entstanden ist, bei den Schwarzen in den USA, die sie unabhängig von den Weißen organisiert haben, insofern, dass sie verhindern wollten, dass die Weißen für die Schwarzen reden bei den Aktivitäten, und natürlich die Feministinnen, die sie auch autonom organisiert haben, um die Geschlechterhierarchien zu unterlaufen und das auch notwendig gesehen haben. Bei den aktuellen Bewegungen fange ich an mit dem Anarchismus. Der Anarchismus hat auch den Ruf, also das ist eine sehr differenzierte, unterschiedliche, nicht einheitliche Bewegung, also was auch sehr schwer unter einen Hut zu bringen ist. Und die Diskussionen, die da aufreißen, sind eigentlich sehr viel die Diskussionen, die ja die Autonomen führen. Das ist einmal die Organisationsfrage. Also entscheidend bei den Anarchistinnen, wie bei den Autonomen immer, ist, dass die Organisationsform, in der man kämpft für die zukünftige Gesellschaft, für emanzipatorische Entwicklung, bereits im Versuch die emanzipatorischen Elemente enthalten soll. Es gelingt nicht immer, aber es ist immer wichtig, daran zu arbeiten. Ja, und darum ist die Organisationsfrage in einem gewissen Sinn wichtig, weil da ist der eine Pol, die sagen, wir sind Teil der sozialen Bewegungen, also wir beteiligen uns zum Beispiel gegen Atomkraftwerke, aber wir müssen da daneben eine Organisation haben, die anarchistische oder autonome Positionen hat und auf diese Bewegungen einwirkt. Da gibt es dann andere, die auch sagen, da ist schon so Elemente der Bürokratie und der Unterdrückung drinnen, und haben als Alternative die Affinity Groups oder Bezugsgruppen. Also die Personen, die was machen wollen oder sich als anarchistisch verstehen, dann sind nur zusammen für eine bestimmte Aktion, ob es eine Hausbesetzung ist oder Blockade von einem Stützpunkt oder so irgendwas, aber halt keine dauerhafte Organisation. Meine persönliche Position ist, dass ich schon ein bisschen Organisation wichtig finde, aber die Kritik, die von der anderen Seite herkommt, auch wichtig. Also so, dass man immer daran arbeitet, innerhalb der eigenen Bewegungen auch Hierarchien abzubauen oder emanzipatorischer leben zu können. Dann gibt es natürlich im Anarchismus, wie bei den Autonomen, die Diskussion zwischen Pazifismus und Militanz. Also einerseits gibt es die gewaltfreie anarchistische Position, die sagen, auf keinen Fall Menschen oder auch Tiere verletzen, und aber halt nicht gemeinsam mit den Herrschenden was machen, aber zum Beispiel gewaltfreien Widerstand zu leisten. Und andere sagen, ganz ohne das geht es nicht. Früher war das Diskussionen, ob man sich am bewaffneten Aufstand beteiligt, also in der Revolutionsphase 1918, 1919. Und jetzt ist die Diskussion immer wieder über die Sinnhaftigkeit des Schwarzen Blocks oder eines angeblichen Schwarzen Blocks. Und dann ist auch eine wichtige Diskussion, ein Anarchist, Murray Bookchin, hat es genannt, Lifestyle-Anarchismus, und hat kritisiert, so weiß ab den 90er Jahren, breite neue anarchistische Bewegungen gegeben haben, aber die sind vegan, also essen keine Tierprodukte oder benutzen keine Tierprodukte, versuchen auch antisexistisch zu leben, leben in Kommunen. Und der Murray Bookchin kritisiert das, indem er sagt, das ist nur eine Kultur, die sich abtrennt von den sozialen Bewegungen, die notwendig sind, von den sozialen Kämpfen, und isoliert sie und kritisiert es eben aus Lifestyle-Anarchismus. Ich finde beides wichtig, das Hineingehen in die sozialen Bewegungen, auch in der Arbeiterinnenbewegung oder Gewerkschaft, genauso wie eben es notwendig finde, am jetzigen Leben zu arbeiten und andere Lebensformen auszuprobieren oder daran zu arbeiten. Über den Operaismus habe ich schon was gesagt. Also das ist diese dissidente italienische Theorie, die jetzt sehr klassenkampforientiert ist. Und ich ergänze es durch die weiteren Entwicklungen, indem ich schreibe, also jetzt hat dann ab die 80er Jahre oder schon beginnende 70er Jahre Diskussion gegeben, dass eben die normalen Arbeitsverhältnisse nicht mehr so wichtig werden, sondern dass es um prekäre Arbeitsverhältnisse geht und Jobberinnen. Und dann gehe ich ein, kurz auf eine Zunahme der Arbeiterinnenkämpfe in den letzten Jahrzehnten. Und dann kommt der sogenannte Insurrektionalismus, das ist die Aufstandstheorie. Das fange ich an mit einer Position, die eigentlich nicht insurrektionalistisch ist, sondern die sozialrevolutionäre Guerilla der 80er Jahre, wie die revolutionären Zellen. Die haben militante Kleingruppenaktionen gemacht und ihr Konzept war, im Gegensatz zu den bewaffneten Organisationen wie die RAF, dass sie sich als Teil der sozialen Bewegungen gesehen haben, also unterstützt. Zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung, haben wir Aktionen gemacht, die jeder oder jede nachmachen kann, damit keine Elite entsteht. Dann als zweiter Punkt wollen sie eine gesamtgesellschaftliche Perspektive hineintragen in die Bewegungen. Und als drittes, das haben sie damals gehabt und ist jetzt nicht mehr aktuell, weil die revolutionären Zellen gibt es nicht mehr, war die Vorbereitung auf die Illegalität. Es ist die Frage, ob das sinnvoll war, ob man jetzt nicht wirklich andere Wege finden muss. Die ersten beiden Punkte, also dass man Teil der sozialen Bewegung ist oder gesellschaftliche Perspektiven in die Bewegungen, also gesamtgesellschaftliche Perspektiven in die Bewegungen tragen will, das gilt für die Autonomen eigentlich allgemein, würde ich sagen. Ihr könnt es mir übrigens unterbrechen, wenn irgendwas unklar ist oder Nachfragen oder Kritikpunkte.
Ja, ich hätte genau. Da schon eine Frage.
Ja.
Du schreibst das alles irgendwie mehr oder weniger harmonisch, aber gibt es nicht eine Opposition zwischen sozialen Bewegungen und Autonomen? Ich meine, soziale Bewegungen sind sehr in der demokratischen Abwicklung von Herrschaft, nenne ich es mal, eingebunden und autonome zum Teil auch, aber nicht alle unbedingt. Ja.
Also jetzt von der Theorie her sage ich, also es hat immer wieder den Streit gegeben, meistens war die Diskussion um die Gewaltfrage. Aber ich finde, gerade bei den aktuellen Bewegungen war es ja eher so, dass Anarchistinnen oder Autonomen die Organisationsformen in die Bewegungen reintragen haben, also die Selbstorganisation von unten, Plenumsdemokratie, dass man überlegt, wie macht man ein Plenum dass möglichst viele mitreden müssen. Das sehe ich den Widerspruch nicht. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann, dass sie halt in den sozialen Bewegungen auch wieder Funktionärinnen herausgebildet haben, die dann eine Hierarchie entwickelt haben.
Ja, ist es denn nicht eher so, dass so Anti-AKW und ja. Friedensbewegungen sozusagen auch die radikale Herrschaftskritik, Antikapitalismus so aufgesogen und eingebunden haben in den normalen Herrschaftsbetrieb?
Das ist das Problem bei sozialen Bewegungen überhaupt, dass sie ja immer Teil des herrschenden Systems sind. Man geht nicht sofort hinaus. Aber die Autonomen haben dann auch unter anderem, weil sie das Leben hineingetragen haben in die Bewegungen oder eben Hierarchien kritisiert haben, also Funktionärinnen kritisiert, sozusagen, und eine Perspektive, dass das im Kapitalismus nicht auf Dauer funktionieren kann, ist schon die Chance, dass das darüber hinausgeht. Aber es stimmt natürlich auch, dass ein Teil der Autonomen dann integriert worden ist, wo es passiert ist, irgendwelche, die, also mit Zwentendorf, nein, Zwentendorf hat es nicht so viel Autonome und Militanz gegeben, aber wo die Herrschenden nachgegeben haben, das war schon auch, weil es den Militanten Druck gegeben hat, aber verhandelt haben andere, also nicht die Autonomen. Dann komme ich zum Insurrektionalismus noch einmal. Der ist ja irgendwann in den 2000er Jahren relativ modisch geworden mit diesem kleinen Büchlein. Das ist nicht dieses Büchlein. Das heißt, vom unsichtbaren Komitee geschrieben, der kommende Aufstand. Der dort, also dieser Text beschreibt halt zuerst einmal, wie widersprüchlich und problematisch der Kapitalismus ist. Das ist der erste Teil. Und dann kommt die Kritik oder eine Perspektive, was man weitermachen kann. Und da lese ich jetzt einen Abschnitt. Ah, das ist falsch. Das ist ja eine Kritik an der Organisationsform der Linken. Bis jetzt haben Organisationen der Linken immer wieder den Staat im Mini-Format kopiert. Die Alternative dazu sind Freundschaften und sich daraus findende Kommunen. Diese entstehen überall, wo sich Menschen auf sich selbst verlassen. In jedem wilden Streik, in Hausbesetzungen, in Aktionskomitees. Wir müssen lernen zu überleben, wenn die Transportflüsse unterbrochen sind und wir müssen die Techniken des Aufstands erlernen. Wir müssen unsichtbar sein, nicht nur wegen der Repression, sondern weil Sichtbarkeit auch Repräsentation befördert. Keine Anführer, keine Forderung, keine Organisation, aber Worte, Gesten, Komplizenschaften. Eine aufständische Eskalation ist vielleicht nichts anderes als eine Vervielfachung von Kommunen, ihre Verknüpfung und ihr Zusammenspiel. Das ist jetzt eher sozusagen die Zusammenfassung von der Perspektive des unsichtbaren Komitees. Bevor ich im Einzelnen zu den Fragen komme, die durch das unsichtbare Komitee aufgeworfen werden, möchte ich eine kritische Anmerkung vorausschicken. Hunderttausende haben dieses Büchlein gelesen. Wie viele von ihnen haben Kommunen gegründet oder Aktionsgruppen, haben begonnen, Häuser zu besetzen oder Verkehrswege zu blockieren? Die Gefahr bei solchen Texten mit Appellcharakter ist die Verstärkung des Gefühls, dass ich allein oder auch gemeinsam mit meinen Freundinnen zu schwach bin, zu wenig initiativ, zu bequem, zu viel Angst habe. Aber wir, die nichts tun, können uns vorstellen, dass es andere gibt, die für uns handeln. So entsteht eine Projektion auf Stellvertreterinnen, die nicht das Ziel sein kann. Trotzdem wirft der Text einige wichtige Fragen auf. Zum einen jene, die unmittelbar mit dem Aufstand zu tun haben. Der Aufstand sucht keine Repräsentation und bringt auch keine hervor. Und durch die Spontanität und Führerinnenlosigkeit bleibt er nicht angreifbar und unkontrollierbar. Die Anonymität ist ebenso mit der Frage der Repräsentation verbunden. Der Verzicht auf Gesichter und Sprecherinnen ist die Verbindung Verhinderung von Hierarchien. Resonanzen sind Aktivitäten, die sich an wahrgenommenen Ereignissen orientieren, aber von den eigenen Situationen ausgehen. Das erklärt die Ausbreitung der Unruhen in Frankreich 2005 und in Griechenland im Dezember 2008, wo die Krawalle von einem Stadtviertel auf das andere und dann auf weitere Städte übersprangen. Auch 2011 konnte beobachtet werden, wie sich im Anschluss an den arabischen Frühling Bewegungen entwickelten, die sich auf die Besetzung von Plätzen konzentrierten, von einer arabischen Hauptstadt zur nächsten übergriffen, schließlich zur spanischen M15-Bewegung über Occupy, bis hin zu den Kämpfen um den Taksim-Platz in Istanbul im Jahr 2013. Überall wird die Form der Besetzung zentraler Plätze praktiziert und mit nicht-hierarchischen Organisationsformen experimentiert. Also für mich ist das ein sehr wichtiger Punkt, also diese nicht-hierarchischen Organisationsformen immer wieder durchzusetzen. Der nächste Abschnitt ist der autonome Antiimperialismus. Es gibt ja die Kritik, dass die Autonomen oder die Linken in den 70er und 80ern zu viel das richtig gefunden haben, was die Befreiungsbewegungen gesagt haben. Der autonome Antiimperialismus hat damals schon sich auf der Revolten allgemein gestellt, die es dort gegeben hat, und die waren nicht immer gegen rechte Regime, die waren genauso gegen linke Regime. Es ist auch um die Kämpfe von unten gegangen. Und dann war die Idee, oder die hat nicht funktioniert, weil das war ein Text aus den 80er Jahren. Da waren Jugendunruhen in ganz Europa, also in Zürich brennt, die Hausbesetzung in Berlin, in Amsterdam, London hat es Unruhen gegeben. Und dann immer wieder die Aufstände im globalen Süden. Und die Autonomie hat gemeint, jetzt kommt das zusammen. Und es entwickelt sich was dann aber nicht passiert ist. Also das Zusammenkommen ist eigentlich erst in den letzten Jahre bis letzten Jahrzehnt passiert, eben mit der arabischen Frühling und der Vielfalt der Bewegungen um 2011. In diesem Kapitel schreibe ich dann auch noch über Antirassismus allgemein, also weil antirassistische Diskussionen sehr wichtig sind, und dann die globale Protestbewegung, die ja mit den Unruhen in Seattle 1999 und in Genua 2001 so Höhepunkte gehabt hat. Die globale Protestbewegung, wo die Autonomen Teil davon waren oder sogar einen wichtigen, also sozusagen der antistaatliche, libertäre Flügel, eine relativ große Rolle gespielt hat neben den linken Parteien und Organisationen. Wichtig ist dann für autonome Diskussionen auch der Feminismus. Besonders in den 80er Jahren waren autonome Frauen, Lesben eigentlich eine eigene Bewegung, die aber einen Einfluss gehabt haben auf die Autonomen. Einerseits, weil Themen aufgegriffen worden sind, wie die Gen- und Reproduktionstheorie, also der Zugriff der Medizin auf die weiblichen Körper bei uns und im globalen Süden durch eben Technologien. Und dann hat sich das auch ausgewirkt, dass eigentlich die Feministinnen innere Hierarchien, besonders bezogen auf die Geschlechterordnung, kritisiert haben und das auch von den Autonomen übernommen worden ist. In den 90er Jahren ist es erweitert worden zum Queer-Feminismus. Also queer, das heißt, weil dass es nicht nur die Identität Frau gibt, sondern dass es Zwischenpositionen gibt. Und dass Identitätskritik und eine Vielfalt der Notwendigkeit der Emanzipation der Individuen gibt. Ja, und diesen Theorien, also insbesondere der Queer-Theorie, wird ein bisschen vorgeworfen, die dann den Kapitalismus vernachlässigen. Für mich persönlich ist jetzt gerade wichtig, weil das starke Bewegungen sind, auch die Diskussion um Care, also um Sorgen, also um Pflege im Krankenhaus, Pflege im Heim, zum Großteil von migrantischen Frauen durchgeführt. Da hat es gerade jetzt, also vor dem Sommer, einen dreiwöchigen Streik in der Charité im größten Krankenhaus in Berlin gegeben, wo sie bessere Arbeitsbedingungen durchgesetzt haben. Und auch in Österreich entwickelt sie unter dem Schlagwort Care Revolution eine Bewegung der Pflegerinnen. Also das ist ein bisschen Unterschied. In Oberösterreich sind das mehr so gewerkschaftliche Strukturen, die sich da beteiligen und weitergehen in Richtung Sozialarbeit überhaupt. Und in Wien sind es eher kleine Gruppen, so trotzkistische Gruppen, die sehr rührig im Krankenhaus arbeiten, aber eine Demonstration gemacht haben. Und die Gewerkschaft hat sich eher distanziert, aber eine Demonstration, wo zwischen 1.000 und 2.000 Pflegerinnen gekommen sind. Also und das ist ein Zeichen, dass sich da was tut. Und am Montag gibt es eine Demonstration in Wien, wo sich die Ärzte auch beteiligen, wo es um bessere Bedingungen für Pflegerinnen geht. Also ich finde, Care wird in letzter Zeit diskutiert, vielleicht ist es ein bisschen ein Steckenpferd von mir und nicht so sehr in der autonomen Szene, aber mir ist es ein wichtiger Punkt. Dann komme ich zu den negativen Sachen. Also ich habe schon gesagt, zuerst wollte ich über Wertkritik und Antideutsche nicht schreiben, weil es mir nicht so freut, sage ich jetzt so. Aber die werden doch relativ viel diskutiert in der Szene. Die Wertkritik geht aus von einer bestimmten Marx-Interpretation, dass das Entscheidende ist, der Tausch, in dem die abstrakte Arbeit dahinter steckt. Und alles dreht sich um diesen Tausch, um diesen abstrakten Wert und um das Geld. Und alles andere hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Alles andere lasse ich davon ableiten. Und das halte ich für falsch. Also zum Beispiel, wenn Arbeiterinnen um höhere Löhne kämpfen, sagen die Wertkritiker, die haben nicht verstanden, dass der Kapitalismus das Problem ist. Sondern die müssen zuerst aufgeklärt werden, dass der Wert das Problem ist und nicht ihre Löhne oder sonst irgendwas. Und ich finde halt den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen oder Löhne genauso wichtig, was eben für die Wertkritik nur Marginalien sind. Ich sehe das natürlich, ich sehe aber jeden Kampf als Teil innerhalb des Kapitalismus, aber ich suche immer auch die Perspektive hinaus und tue nicht so, als weiß ich einfach, es steht außerhalb. Also da bleibt dann nichts anderes übrig, als dass die halt sagen, ja, das wissen wir, Kapitalismus ist scheiße, wir dann das analysieren. Und Kämpfe rundherum können wir nur disqualifizieren, weil sie nicht verstanden haben, dass der Kapitalismus das Problem ist. Die Antideutschen sind Anfang der 90er Jahre entstanden. Antideutsch sind sie gar nicht mehr, haben sie so genannt. Das war so eine Vereinigung in Deutschland, wo es so viele rassistische Übergriffe auf der einen Seite gegeben hat. Und auf der anderen Seite ist die Ignoranz gegenüber dem Antisemitismus in der Linken kritisiert worden. Also und das finde ich eine richtige Position, schau mal. Also es hat irgendwie richtig angefangen, aber es hat dann sehr schnell Erwendung genommen, dass sie gesagt haben, die ganze Bevölkerung ist rassistisch, sexistisch, antisemitisch, jetzt brauchen wir uns mit denen nicht mehr beschäftigen. Wir wissen, wo es lang geht. Wir sind eine wissende Elite. Und das finde ich auch wieder ein Problem. Und in der letzten Zeit hat sich das nur verschärft, dass der Hauptfeind, dass nicht mehr Deutschland und Österreich kritisiert werden, sondern jetzt ist der Hauptfeind im Islam. Und Israel wird bedingungslos verteidigt. Und das führt hin zu Extrempositionen, die einen antimuslimischen Rassismus reproduzieren. Jetzt komme ich dann zum Schluss wieder eher meine eigene Position, weil die tue ich dann zum Schluss schon versuchen darzustellen, vielleicht nur halb gelungen. Also der Postkorporeismus, das habe ich ja schon angedeutet, nimmt an, das Subjekt einer revolutionären Umwälzung ist eben nicht ein fixes, eine Identität für die Arbeiterinnenklasse, sondern so etwas wie eine Vielfalt, und das wird da Multitude genannt. Das passt da dazu, die Multitude hat auch verschiedene Diskussionen, und insofern passt es auch, dass verschiedene Theorien sehr wohl eine Bedeutung haben können und man sich damit auseinandersetzen kann. Weil es eben kein einheitliches Subjekt gibt, gibt es ja keine einheitliche Theorie. Und dann schreibe ich von diesem Making of the Multitude, von der Multitude. Making, es gibt ein Buch von E.P. Thompson, das hat Carson Making of the English Working Class. Und er beschreibt da die sozialen Kämpfe, die nicht unbedingt, also die Entstehung der Arbeiterinnenklasse, und zwar in den Kämpfen, die noch nicht so ausdrücklich, wir sind jetzt die Sozialdemokratie oder wir sind die Gewerkschaft, sondern da sind religiöse Kämpfe dabei, ganz verschiedene oder einfach irgendwelche Revolten. Und die haben wir dann die Grundstruktur gebildet, dass sie dann die Arbeiterbewegung herauskristallisieren können. Und ich nenne das halt die Multitude, das ist eben die Vielfalt der sozialen Bewegungen. Also jetzt die Anti-AKW-Bewegung zum Beispiel, der Feminismus, Schwulen- und Lesbenbewegung, natürlich auch die Arbeiterinnenkämpfe. Da bilden sie Bürgerinneninitiativen, Bezugsgruppen, Netzwerke, aber auch die NGOs, also die Non-Governmental Organizations, haben sie daraus gebildet. Und es wird auch versucht, immer wieder diese vielen Bewegungen in das herrschende System zu integrieren, auch in einer Form von Zivilgesellschaft. Also jetzt das teilweise, also als Beispiel der Schwulenbewegung habe ich schon gebraucht, dass das schon wieder Teil des herrschenden Systems geworden ist. Also die Multitude ist nicht per se revolutionär. Und da sehe ich eben dann die Autonomen, sondern sozusagen der sozialrevolutionäre Flügel innerhalb dieser Kämpfe. Und die haben auch die Aufgabe, in die 80er Jahre war das oft oder manchmal die Eskalation der Praxis der sozialen Bewegungen. Aber wichtiger finde ich die anderen Punkte. Das ist einerseits in die Bewegungen wieder die gesamtgesellschaftliche Perspektive hineintragen. Als zweites die Organisation des Lebens, die auch schon Ansatz ist zu etwas anderem. Die Demonstration in Heiligendamm 2008 gegen den G7-Gipfel, da hat ja ein Auto brennt und dann hat es geheißen, wir müssen uns von den Autonomen distanzieren, weil die gehören da nicht dazu oder so. Und dann war es aber so, wenn die Camps, also die Volksküchen-Camps, die sind alle von den Autonomen organisiert worden. Also die haben auch in die Bewegungen die Selbstorganisation hineingetragen. Oder in der Studierendenbewegung 2009 habe ich das gleiche erlebt. Also Volksküchenorganisation, Schlafplätze, Repräsentationskritik. Das ist von, manchmal haben die Bewegungen sogar die Autonomen oder Anarchistinnen direkt abgelehnt, aber haben die Ideen übernommen und haben versucht, die Selbstorganisation hineinzubringen. Das ist dann eh schon der letzte Punkt, dass die Autonomen in den sozialen Bewegungen die wichtige Aufgabe haben, die Organisation des Lebens hineinzutragen und dann auch Repräsentationskritik, antihierarchische Struktur, Kritik an Verhandlungen und Anpassungen ans System. Gut. Anmerkungen.
Kann man zuerst diskutieren, bevor ich... Repräsentationskritik meinst? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Es ist zum Beispiel, dass die Studierendenbewegung, haben sie die Journalistinnen erst daran gewöhnen müssen, dass sie nicht anfixen Sprecher haben, also um Hierarchien zu verhindern. Also, dass diese Ideen da hineingetragen werden. Das habe ich mit Repräsentationskritik als wichtigen Punkt. Aber dass es nicht so einfach ist, dass man Delegiertenstrukturen bilden muss, da gibt es auch immer wieder Diskussionen. Also eine emanzipatorische Gesellschaft ist auch nicht, also da gibt es immer wieder die Probleme, dass es nicht funktioniert und an denen man weiterarbeiten muss.
Ich würde nur im Wesentlichen, also Politik und, also weil du irgendwie, sagst, so Arbeitskämpfe irgendwie sind irgendwie schon wichtig oder so, oder wie du das positiv drauf beziehst und eben das an der Wertpolitik kritisierst, dass sie irgendwie sagen, das ist irgendwie, also das hat irgendwie so keinen Wert und, ja, irgendwie jetzt, also zum, also in der kritischen Theorie oder bei den Situationisten, die sprechen eigentlich so von der Proletarisierung der Welt, oder? Also die sagen ja so, in Anbetracht des Produkts irgendwie so, dem ich im Supermarkt gegenüberstehe, ist es egal, ob ich jetzt Proletarier bin oder Bürgerlicher, weil das Verhältnis dazu ist dasselbe. Also das ist irgendwie so die Theorie und das ist ja dann die Frage, ob das irgendwie daher rührt oder dass man irgendwie, also das ist ja so dieses revolutionäre Subjekt der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse in der Form irgendwie schwer anzutreffen ist, sage ich jetzt mal.
Soll ich gerne antworten, wo bist du?
Ich wollte
gar nicht antworten. Aber, ja. Dann antworte ich. Zuerst, also, jetzt bin ich ein bisschen...
Nein,
weil du jetzt Situationismus auf der einen Seite, du meinst du auch, dass das Abstrakte, wo dann die konkreten Kämpfe keine Bedeutung haben, das will ich ja nicht sehen. Und umgekehrt, also die Wertkritik, also der Robert Kurz kommt ja aus einer maoistischen Organisation. Und die haben die Arbeiterinnenklasse natürlich ein bisschen fetischisiert. Und darum war dann die Abgrenzung natürlich besonders stark davon und von den Klassenkämpfen. Aber ja, ich glaube, es war jetzt nicht ganz die Antwort.
Nein, es war eh nur so ein. Ja. Also, weil ich es irgendwie dann schon so ein bisschen nachvollziehen kann, so in dem, also jetzt in der Wertkritik, und das ist jetzt nicht nur Wertkritik, sondern das betrifft ja auch viele andere Strömungen oder so, die das ähnlich sehen, und weil das eben das Problem ist, dass man jetzt so diese. Also dass man sich halt nicht mehr so wie in den 50ern oder so oder in den 60ern auf die Arbeiterinnenklasse beziehen kann, weil sie in der Form so nicht mehr existent ist. Weil es halt so ganz viele verschiedene Dinge sind, was ja sicher irgendwie vom Kapitalismus, sage ich jetzt mal, sicher irgendwie gewollt ist, dass man das irgendwie so zersplittert und eben nicht mehr so als ein Ding greifbar macht.
Also du meinst es umgekehrt, die Arbeiterklasse wird zersplittert und das stimmt sicher teilweise auch, aber ich möchte da noch betonen, also du möchtest das Problem auch sagen, dass natürlich jeder Kampf irgendwie reformistisch ist oder Teil des Systems, das ist ja für mich klar oder offensichtlich. Ich finde die Kämpfe trotzdem wichtig und habe auch die autonome Position, dass man da sagt, ja, da gibt es ein Kapitalismusproblem und das geht weiter, aber ich beteile mich daran. Und die Wertkritik hat die Tendenz, so, sich gar nicht mehr zu beteiligen, sondern nur mehr sagen, ihr seid deppert. Ich habe es nicht verstanden, dass der Kapitalismus das Problem ist.
Soziale Bewegungen oder bei der Uni-Feind-Bewegung, die Autonome da eine wichtige Rolle innehatte oder gewisse Teile. Und jetzt würde ich dich fragen, wie du das momentan bei der ganzen Refugee-Flüchtlings-Hilfsbewegung siehst, wo du da die autonome Bewegung siehst?
Also in Wien konkret kann ich sagen, waren es, also zum Großteil haben das linke Projekte angefangen. Nicht allein, und dann ist es viel breiter geworden und hat dann auch die Institutionen einbezogen. Aber im Ammerlinghaus zum Beispiel, ich war da zufällig dort, da war dann das halbe Zimmer mit Sachen voll, die gesammelt worden sind, und Autos haben dort geparkt, die Sachen hingebracht haben. Also es ist weitergegangen, aber es, die Projekte waren eigentlich von Anfang an beteiligt und vielleicht dann später nicht mehr so.
Ja, aber das finde ich alles interessant. Also ich glaube, in Salzburg ist das halt ziemlich anders als in Wien, aber wo siehst du, also ich glaube, es geht halt oft von Einzelpersonen oder Initiativen, die möglicherweise ja relativ weit links stehen, aus, und dann wird es halt von den Institutionen, ob die das Rote Kreuz oder Caritas oder wer auch immer ist, und dann ist alles wieder schön geordnet und
die
Flüchtlingsströme werden gut verwaltet oder so ungefähr. Aber wo
siehst
du, also wo ist dann die
Autonomie? Ja, die gehen schon ein bisschen unter, stimmt schon. Nein, aber ich sehe das ambivalent, weil einerseits war das Bewältigen, wer von den Autonomen allein nicht gegangen, auch wenn sie angefangen haben. Also ich sehe einerseits das Problem, dass das jetzt von Caritas und so teilweise übernommen waren, dass an manche Bahnhöfe die autonomen Gruppen oder unabhängigen Gruppen wegdrängt werden. Aber zugleich war es notwendig, dass da mehr Leute einsteigen und nicht allein. Es ist jetzt ambivalent. Ja. Ich habe keine Perspektive jetzt dazu. Ich finde es wichtig und diese Unterstützung, die es gegeben hat oder noch gibt. Heute war ja die Demo wieder recht groß, was ich gehört habe.
10.000 hat die Polizei gesagt, 50.000 Veranstalter.
In Salzburg oder in Wien?
Nein, in Salzburg war 10.000 schon sehr.
Ja, aber wie viel waren Sie gestern in Salzburg?
Ja, 40. Oder
120.
Ja, gestern war was in Salzburg. Gibt es in Salzburg überhaupt Autonomen?
Ja, das sucht da.
Ja, sind wir das jetzt?
Na, wobei ich dazu sagen muss, gerade in den letzten Jahren gibt es immer weniger Leute, die sich selber als Autonome bezeichnen. Aber es gibt alle möglichen Projekte, die in die Richtung arbeiten. Also in Wien haben die zugenommen, die Projekte. Aber eben viel wollen nicht mehr. Manche sagen immer, sie sind autonom, andere wollen das eigentlich. Also sehr viele wollen das gar nicht mehr so.
Das ist vielleicht immer immer.
Ja, weil gehört, die Flüchtlingsströme lassen jetzt nach und es brauchen die Helfer Hilfe.
Ja, ja.
Keine Funktion mehr haben anscheinend.
Nein, ich kenne zumindest einzelne Personen, die totales Burnout haben. Also jetzt, weißt du, die ihren normalen Job machen und dann noch am Bahnhof gegangen sind oder nach Ungarn gefahren oder.
Fast verhaftet.
Was?
Und fast verhaftet.
Ja, es hat auch welche gegeben, die verhaftet worden sind. Ja, da habe ich vorhin nicht umgeschaut.
Du hast vorhin bei der Wertkritik gesagt, so, es geht immer nur auf einen Kampf, also es geht nur um den einen Kampf und die Nebenkämpfe werden irgendwie nicht so gesehen. Also es gibt so den Haupt- und den Nebenwiderspruch, um es jetzt platt.
Bei der Wertkritik gibt es überhaupt einen Kampf? Nee. Da gibt es nur, dass Kapitalismus scheiße ist.
Ja, voll. Also es gibt diese theoretische Auseinandersetzung um den Kapitalismus, alles abzuschmeißen. Darum geht's. Und ich weiß nicht, ob ich es einfach überhört habe. Oder ob ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Diskussion bin, aber ich habe so das Gefühl, beim Insurrektionalismus funktioniert es genauso. So, es gibt den einen Kampf und alles andere ist für den Arsch. Und da wollte ich fragen, wie das bei dir im Buch ausschaut und was so dein Ding dazu ist.
Ich sehe das ansatzweise auch so. Also die Kritik ist eher ein bisschen vorkommen schon. Also es wird viel gelesen, begeistert, aber ja, macht man nichts. Also ich bin sehr skeptisch gegenüber dem Insurrektionalismus aus Diskussion oder Theorie.
Ich hätte, also wegen der Geschichte mit der Wertkritik, es stimmt ja schon, dass es ist ja so, es gibt den, der im Kapitalismus ja. gibt es notwendig einen Klassenkampf. Den gibt es immer. Dafür muss man nicht links sein. Man will als Arbeiterin oder Arbeiter möglichst gut bezahlt werden und das Kapital will möglichst viel Profit machen. Mhm. Das ist ein objektiver Widerspruch. Der muss immer aus.
Genau, zwischen Wert und Mehrwert.
Genau. Und diesen Kampf auszutragen, ist per se nicht antikapitalistisch, nicht notwendig, würde ich sagen. Also wenn ich mehr Lohn will, ist es natürlich völlig rational aus der Position des Lohnabhängigen oder der Lohnabhängigen, aber nicht notwendigerweise antikapitalistisch. Die sozusagen die Analyse ist das, dass sozusagen noch den Klassenkampf gibt, ob es Kapitalismus überhaupt geben soll, wo die Arbeiterklasse eigentlich sagen müsste, nein, auf keinen Fall, weil die ja immer die Verlierer sind. Ja. Und das ist schon notwendig, den Leuten das zu vermitteln. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht einfach sagen, gut, dann streike ich nicht, weil es ja eh wurscht. Das ist ja de facto, wäre das eine Schwächung der eigenen Position.
Ja. Ja, wobei, da komme ich wieder dazu, soziale Bewegungen sind nicht per se antikapitalistisch. Die Studierendenbewegung, die habe ich sogar zynisch so bezeichnet, mit der Verschulung mit Bologna, haben irrsinnig viele Studierende Angst gekriegt, dass nicht mehr genug verwertbar innerhalb des Kapitalismus sind. Also total innerkapitalistisches Motiv. Aber ich sehe trotzdem, dass es da Streiks, Besetzungen, Kämpfe gegeben hat, wichtig und auch eine Möglichkeit, eine Perspektive da hinauszukommen. Also jetzt, aber du hast recht, man muss dann hingehen und diskutieren. Man muss mit sich bei den Bewegungen beteiligen und was dazu sagen.
Einfach, dass man das System lahmgelegt wird? Oder
dass
einfach, dass das System lahmgelegt wird und dass daraus vielleicht anderes entsteht? Oder was ist die Perspektive, die du daran
siehst? Na, dass ich mich beteilige, zum Beispiel an der Studierendenbewegung und versuche, meine Ideen oder so einzubringen. Also jetzt Selbstorganisation von unten, Kapitalismus ist das Problem insgesamt, also das mit der Bildung wird nie so funktionieren, so. Also in den Bewegungen drinnen schon diskutieren. Da bin ich ja sogar mit Wertkritikerinnen auf eine Position gekommen, die dann gesagt haben, natürlich sind wir auch dabei bei den Bewegungen und wir dann halt dort diskutieren.
Aber wir können es nicht begründen, so ungefähr. Ne? Wir sind dabei, aber wir können es nicht theoretisch untermauern.
Also das ist ja irgendwie so, also wo jetzt irgendwie vielleicht schon so ich sage jetzt mal so pro Wertkritik bin oder also mit der Negation irgendwie so, die es da gibt, weil ich finde so ganz, in ganz viel so Projekte, die Autonome machen oder so, die bleiben dann in so einem Projekt dann irgendwie hängen und es geht aber nicht weiter. Also es geht irgendwie so die Kritik, dass man irgendwie sagt, okay, also im Endeffekt ist der Kapitalismus irgendwie so das, was zur Bekämpfung gilt, das wird dann auch total ausgeblendet. Also ich finde, dass man das jetzt irgendwie so sieht bei den in Griechenland zum Beispiel mit diesen Autogestionsdingern, wo dann die Leute irgendwie ein Kaffeehaus nach dem anderen aufmachen und halt irgendwie eine Beschäftigung haben, was ich irgendwie total okay finde, so, weil ich mir denke, okay, meine, die Leute müssen irgendwie von irgendwas leben, aber das dann also das politische Projekt zu verkaufen, ist jetzt ein bisschen. Und das finde ich dann halt oft irgendwie schon wichtig, dass man das sagt, okay, dass das halt nicht, also dass das nicht das Ziel sein kann. Das kann nicht der Kampf um höhere Löhne, das Ziel von.
Oder jetzt ein Projekt auf der heute allein kann. Das war jetzt das Beispiel.
Oder diese ganzen Seifenfabriken oder so, ja. Das kann ja nicht das Ziel sein, oder?
Nein, es kann nicht das Ziel sein, aber Experiment in diese Richtung. Ja. Gibt's da hinten würden Sie jetzt.
Außer Bier. Also, ich habe so viele Seiten,
die wollen. Jetzt wollen wir vom Bier mehr, oder?
unterschiedliche.
Echt? Da gibt es schon Unterschiede. Ich kenne nur die von Wien. Ja.
Nein, da möchte ich eine Geschichte noch anmerken, was ich vorher noch merken wollte. Das ist nämlich das mit den autonomen Positionen, die du angesprochen hast, die in eine Verwertbarkeitsmaschinerie reinkommen. Wie du sagst, basisdemokratische Entscheidungen und so weiter und so fort, die eben jetzt wieder Felger gesagt hat. Ich meine, das, sagen wir mal so, die Uhr, nennen wir es mal autonom oder zumindest anti-autoritäre, autoritätskritische Seiten autonomer Linker ist. Ja. Mhm. Wo eben auch zum Beispiel, weil du da die antiimperialistische Linke angesprochen hast, das natürlich recht berechtigt sind, den Aufstand gegenüber einer Unterdrückungsmaschinerie, die Staat ist. Mhm. Kommt jetzt aus einer anarchistischer oder staatsfeindlicher Position, jetzt meine Geschichte. Nein, und die Denkner, die wollte ich fragen, wie weit du jetzt eingehst auch auf diese Verwertung, auf diese diese Positionen, diese, dieses Handwerk des Autonomen, sagen wir es mal so, das allerdings übernommen wird auch von aus kapitalistischen bzw. sozialdemokratischen oder und so weiter und so fort Kreisen. Inwieweit du das.
Ist ein Handwerk, das heißt jetzt, dass Projekte gibt, wo man politisch aktiv wird, so wie das Hub zum Beispiel.
Eben, ich sage mal so, eben du sprichst das ja auch angesprochen mit dem Links, wie zum Beispiel mit dem arabischen Frühling, wo relativ gut beobachten können hast, da sind vernünftige egalitäre Kräfte ganz am Anfang gewesen, die weggeknüppelt worden sind relativ schnell und dann ist der größte Rotz dahergekommen.
Ja,
stimmt. So Sachen, die allerdings eben Mechanismen dieser, nennen wir es mal Selbstorganisationen, aus der autonomen, also aus der linken autonomen bzw. aus der antiautoritären Szene übernommen haben. Beispiel,
aber der reaktionäre Rotz hat das nicht übernommen, sondern die Antiautoritären, die eingegangen sind, waren zu schwach, so haben zu wenig Wirkung gehabt.
Ja, die waren relativ schnell weg. Aber Dings aber eben, die doch schon Strategien übernommen haben davon. Und inwieweit du auf solche Sachen auch eingehst, das eben zum Beispiel von den Operisten schon in den 70er Jahren, der Konflikt zwischen die eben. Der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse gegenüber dem Bürger, die das auch so bezeichnen mit diesen Übernahmen.
Also ich gehe schon drauf ein, wie Herrschende darauf reagieren. Obwohl meine Konzepte zum Schluss sind dann auch manchmal doch ein bisschen vage und nicht so richtig griffig, wie man es wünscht. Das habe ich immer so vorgestellt. Und wenn da übrig geblieben ist, dass man halt so Projekte macht, wie man eh macht.
Seifenfabrik.
Nein, jetzt habe ich auch so wie Lifestyles, Subkulturen, die aber in psychische und soziale Bewegungen beteiligen.
Ja, ich habe das jetzt gerade vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich habe das jetzt ein bisschen umgekehrt gedacht, wie du jetzt gesagt hast, nämlich dieses Aufsaugen. Von Seiten von bürgerlicher Seite, nehmen wir es mal so, inwieweit du darauf eingehst oder was deine Position dazu ist.
Ja, ich will es nicht. Ich bin immer optimistisch, dass es nicht geht, aber wenn die Realität anschaut, zum Beispiel arabischer Frühling dominiert jetzt die Konterrevolution inzwischen. Oder Griechenland, sind die sozialen Bewegungen niedergeschlagen worden. Und dann war die Hoffnung in die Wahlen und die Syriza hat sich schneller gewendet als die BASUK damals, die zumindest ein paar Jahre gebraucht hat.
Ja, die aber von diesem, nennen wir es mal, straßenrevolutionären Element auch noch erlebt hat.
Die Syriza ist.
Die Syriza, ja.
Ja, aber die BASUK auch früher einmal.
Ja,
aber die hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie angepasst und das gemacht hat, was die EU sagt. Und Syriza hat das innerhalb von ein paar Wochen gemacht. Ja, aber jetzt. Du wolltest.
Wahnsinn.
Du willst was?
Ich?
Ja.
Naja, ich habe ein bisschen eine naive Frage. Mhm. Wie kann das eigentlich sein, dass 68 doch so eine gesellschaftliche Bewegung war und es eigentlich seither kein Äquivalent mehr gibt? Das ist das, was ich mir eigentlich immer frage. Also jetzt, wenn man so herumschaut, gerade in Salzburg ist es natürlich ein bisschen anders als in Wien, ne? Dass eigentlich der Rechtsruck immer weitergeht. Mhm. Das ist das, was mir eigentlich so wundert. Wie kann das eigentlich sein?
Geht's gut.
Ja, aber es macht nein, das jetzt. Ist die Leute auch nicht so schlecht.
Naja, aber auch schon nicht so gut wie jetzt.
Nein. Das finde ich, also dem würde ich total widersprechen, okay. Denen geht es so gut.
Ja. Ja.
Das finde ich so fatalistisch zu sagen, die Leute müssen das richtig treffen gehen und dann werden sie nirgends so irgendwas.
Bequemer sind sicher.
Wenn es uns gut geben würde, bräuchte man überhaupt keinen.
Wir reden jetzt von uns, aber vor.
Wir?
Was soll man schauen, Oberösterreich, die denken da nicht drüber nach, die wählen halt. Die gehen vom Land aus.
Na, aber hast du da irgendeine Theorie, die so oder so ist?
Ich bin ja eher immer schon sehr bekannt für meinen Optimismus. Und ich sehe schon, also zum Beispiel 2011 war eigentlich extrem viel los. Und wenn du anschaust, vergleichst, was Kämpfe 1980 gegeben hat, war 2011 mindestens genauso viel, wenn nicht mehr. Es gibt sehr viele Revolten. Also es gibt mehr Unruhen und Revolten in den letzten 20 Jahren als die 20 Jahre vorher. Ich sehe, obwohl das jetzt wieder vorbei ist, das war so eine Welle, zwischen 2005 und 2012 hat es mindestens fünfmal so viele Hausbesetzungen in Wien gegeben als in der Höhepunktzeit. Also es tut sich was, es ist ja nicht so, wird nicht unter einem Punkt, wird nicht so spektakulär gesehen, so in geschichtlich eingeordnet oder vielleicht erst nachträglich wird 2011 geschichtlich eingeordnet, weil ich finde 2011 schon, hat sich schon sehr viel getan.
Ja,
aber das ist mein notorischer Optimismus natürlich, weil ich hoffe dann schon wieder auf die nächste Bewegung.
Es gab mal, es gibt im Internet so einen Zeitverlauf, Demonstrationen auf der Welt, das werden immer mehr.
Ja, genau.
Und das liegt, glaube ich, echt daran, dass den Leuten objektiv immer schlechter geht. Also die Reichtumsverteilung wird ja immer schiefer.
Ja, ja.
Die Ausbeutung von der Arbeiterklasse funktioniert ja immer besser. Also das ist völlig verkehrt einfach, was du sagst. Tut mir leid, das ist. Ich wünschte, du hättest recht, dann wäre ich kein Linker. Aber ich bin Linker, weil ich mehr Geld will. Oder noch besser, alles, was ich brauche, ohne Geld. Aber natürlich, wenn es uns gut ginge, dann müssten wir nichts kämpfen. Also.
Termitinitus.org